Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Diese Folge ist was Besonderes. Wir sprechen nicht über einen großen Einsatz und auch nicht über Sonderdienste oder Fachwissen. Es geht heute um die Geschichten eines Feuerwehrmannes. Hier bei Blaulichthelden, da holen wir Kameradinnen und Kameraden vor den Vorhang, die spannende Geschichten erzählen. Heute geht es um Erlebnisse aus Katastrophenhilfsdiensteinsätzen, um Erfahrungen bei Auslandseinsätzen und ich glaube, es geht auch ein bisschen um Kameradschaft. Ich bin Marcel Kilic und bei mir zu Gast ist heute Robert Pölz. Seit ein paar Monaten ist er Ehrenoberbrandinspektor, kürzlich in Ruhestand getreten und er ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Lengenfeld, das ist im Bezirk Krems-Land. Er hat eigentlich eine klassische Feuerwehrkarriere hinter sich. Zuerst aktives Mitglied, dann übernimmt er langsam Verantwortung als Gehilfe des Feuerwehrjugendbetreuers, dann kommen Führungsaufgaben dazu, Gruppen- und Zugskommandant, Kommandofunktionen. Und die Highlights seiner Laufbahn sind Katastrophenhilfsdienst, Bereitschaftskommandant und Sachgebietsleiter 3 für Einsatzführung im Landesführungsstab im Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband. Robert, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, freut mich ebenfalls.
Robert, du kannst mit deinen Erlebnissen wahrscheinlich ganze Bücher füllen, aber wenn es einen Einsatz gibt oder eine Geschichte, die du ganz besonders gerne erzählst, welcher ist es?
Ja, also in diesem Zusammenhang, das war mein allererster Einsatz als Einsatzleiter in Bosnien und nach einer 15-stündigen Anreise gemeinsam mit Mitgliedern der österreichischen Wasserrettung aus insgesamt 5 Bundesländern sind wir knapp vor Mitternacht in Bosnien angekommen. Unser Verbindungsmann hat uns bereits beim Grenzübergang erwartet, hat gesagt, er benötigt uns sofort. Wir sind in das Einsatzgebiet direkt von der Grenze weggefahren. Die Bootsbesatzungen haben wir müssen im unbekannten Gelände in der Dunkelheit und Dammbruch war zu erwarten, rausschicken. Wir hatten mit keinem Boot eine Funkverbindung. Ich hatte das Personal das erste Mal, beziehungsweise sie mich auch. Und es ist dann bis circa 5 Uhr, 5.30 Uhr waren wir dann im Endeffekt in der Unterkunft. Bis dorthin haben wir mehrere Menschenrettungen durchgeführt. Und nach knapp 2 Stunden Ruhezeit, die was wir in einer Volksschule in der näher gelegenen Ortschaft verbracht haben, ist der Verbindungsrang wieder gekommen, hat mich in meinem Schlafsack aufgeweckt und hat mir da mehr oder weniger ins Ohr geflüstert, er benötigt unbedingt mindestens ein Boot für eine Menschenrettung. Und ich habe noch kurz überlegt, auf die Uhr geschaut, ne, jetzt haben wir knapp 2 Stunden auf Ruhe, wen soll ich jetzt aktivieren? Und während dem Gespräch habe ich schon gehört, dass bei wirklich jedem Einzelnen der Restverschluss aufgeht, bei den Schlafstrecken. Die gesamte Mannschaft ist ausgestanden und wir sind eine halbe Stunde später mit der gesamten Mannschaft wieder ins Einsatzgebiet gefahren und waren wieder bis in die späten Nachtstunden durch in dem Einsatz. Und wenn einem sowas als Einsatzleiter passiert, also da geht einem im Nachhinein das Herz auf, das war absolut beeindruckend.
Das ist wirklich beeindruckend. Du hast so viel erlebt bei der Feuerwehr, was aber ungewöhnlich ist. Du bist eingetreten im Jahr 2000. Das ist, ja, man kann sagen, ein Vierteljahrhundert her bald. Ja. Also ist auch eine lange Zeit. Aber für jemanden, der Einsatzleiter bei Auslandseinsätzen ist, ist es eigentlich eine kurze Zeit bei der Feuerwehr. Also viele treten schon in der Kindheit bei der Feuerwehrjugend bei oder ja als Teenager. Jetzt bist du mit 42 zur Feuerwehr gekommen. Warum da?
Das ist eigentlich eher untypisch. Hat sich aber durch das ergeben, dass ich eben in Lengenfeld dann mit dem Hausbau begonnen habe. Dann hat sich herumgesprochen mit meine Karriere gestartet beim Militär, war dort Pionierzugskommandant, dass ich mich eigentlich nicht ungeschickt anstelle. Und da ist die Anfrage gekommen, ob ich mich nicht in der örtlichen Feuerwehr engagieren will. Da habe ich mal zuerst einmal 1,5 Jahre lang verweigert, weil ich war mitten im Hausbau und parallel zum Berufsleben geht das nicht. Wie dann der Hausbau bei mir fertig geworden ist und ich habe gesehen, es wird begonnen, ein neues Feuerwehrhaus zu bauen.
Braucht man ein neues Hobby.
Dann braucht man auch ein neues Hobby und man will sich natürlich in diese Gemeinschaft, in diese Dorfgemeinschaft einbringen. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt hätte ich Zeit mitzuhelfen und wurde natürlich mit offenen Armen aufgenommen und dann geht es Step by Step und man kommt dann eigentlich nicht mehr aus dieser Schiene raus. Aber war natürlich zum Reinkommen in diese Dorfgemeinschaft eigentlich genau dieser Door-Opener, den man braucht, dass man voll akzeptiert wird.
Das glaube ich. Was hast du da beruflich genau gemacht, Pioniere? Was war deine Aufgabe dann?
Ich war Pionierzugskommandant und diese gesamten Kenntnisse habe ich da eigentlich gelernt, die man dann auch bei der Feuerwehr im Katastrophenhimmelsdienst brauchen kann. Das war Brückenbau, das war sämtliche Boote, ich habe auch Wasserfahrlehrer die Ausbildung durchgeführt. Sprengdienst ist dann bei der Feuerwehr ein bisschen weniger angefallen, aber alles und Stegebau und Hochwasserschutz und Holzeinsätze, Sturmeinsätze, also Katastropheneinsätze, hat es bei mir in der aktiven Zeit als Soldat ebenfalls mehrere jedes Jahr gegeben. Also ich war diese Situationen eigentlich gewohnt. Mhm.
Und die Dinge, die du bei der Feuerwehr erlebt hast, dann in deiner Freizeit, in deiner dienstfreien Zeit sozusagen, sind das auch Erlebnisse und Erfahrungen, die du beim Bundesheer dann einbringen konntest? Ist das eine Wechselbeziehung?
Ja, da schlagen zwei Herzen dann in einer Brust. Beide Organisationen profitieren. Ich habe natürlich und speziell bei den Einsätzen, wie ich noch aktiv war, über das Militär, habe ich viel mit Feuerwehr zusammenarbeiten müssen. Und wenn man weiß, wie beide Organisationen ticken, tut man sich unheimlich leicht. Man kennt von beiden Organisationen die Stärken und kann das dementsprechend rausholen. Und was mir dann natürlich viel geholfen hat, von beiden Seiten ist die Akzeptanz relativ groß gewesen. Egal welcher Seite du als gerade als Gegenüber war, sie hat gewusst, von wer redet mit uns.
Einmal eine grüne Uniform und einmal eine blaue.
Genau. Und man ist dann irgendwo bekannt als bunter Hund. Also das spricht sich dann im Bezirk zumindest relativ rasch herum.
Na, im Feuerwehrwesen bist du ja vor allem bekannt jetzt für deine Tätigkeiten im Katastrophenhilfsdienst. Wie bist du da hineingerutscht dann? Ja, also von der örtlichen Feuerwehr in Lengenfeld dann doch auf diese überregionale, internationale Ebene?
Ich kann das eigentlich gar nicht genau mehr sagen. Es hat sich irgendwo dann übergeordnet im Abschnittskommando das herumgesprochen. Da gibt es einen aktiven Unteroffizier, einen Pionier, der mittlerweile bei der Feuerwehr Dienst macht. Es wurde für den Katastrophenhilfsdienst des Zuges in diesem Abschnitt ein Nachfolger gesucht und da ist man irgendwie auf mich zugegangen. Ich habe nicht einmal noch alle Gruppenkommandantkurse bei der Feuerwehr gehabt. Jetzt war mir das am Anfang sogar ein bisschen unangenehm. Was wollen die da von mir? Und ich soll da gleich diese Führungsaufgabe übernehmen. Aber ich habe gesagt, ja gut, wenn die das Vertrauen in mich haben, meine Kenntnisse kann ich sicher voreinbringen und so war das dann. Also ich bin eigentlich atypisch reingestolpert und ich kann gar nicht sagen, was müsste jetzt einer machen, dass er genau diese gleichen Schritte noch machen kann.
Ganz individuell. Der Katastrophenhilfsdienst ist in den verschiedenen Bundesländern oft unterschiedlich organisiert. Erzähl uns da ein bisschen was mit dem Unterschied in den Funktionen. KHD-Zugskommandant, KHD-Bereitschaftskommandant, wie unterscheidet sich das?
Ja, also jeder Bezirk in Niederösterreich hat eine sogenannte Katastrophenhilfsdienstbereitschaft. Das sind 5 Einsatzzüge. Ein Zug sind 5 Einsatzgruppen, also taktische Gruppen. Es gibt noch ein Versorgungselement und ein Führungselement. Und in jeder Bereitschaft, in jedem Bezirk ist es im Regelfall so, dass jeder Feuerwehrabschnitt einen Zug hat. Also das sind so 54 Mann. Und aus diesen Zügen wird halt eine sogenannte Bereitschaft gebildet, ist in erster Linie dazu da, größere Ereignisse im eigenen Bezirk abzuarbeiten und dann natürlich, wenn im eigenen Bezirk kein Bedarf ist, dass man überörtlich in den anderen Bezirken mithilft.
Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
Entgeltliche Einschaltung kommen.
Das postgraduale Studium ÖRISK, Risikoprävention und Katastrophenmanagement an der Universität Wien startet wieder. Das Weiterbildungsprogramm wird in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Inneres angeboten. Es kann ab Herbst 2024 berufsbegleitend absolviert werden, in 2 Varianten. Als Universitätslehrgang mit dem Abschluss akademischer Experte oder akademische Expertin oder als Masterprogramm mit dem Abschluss Master of Science, Continuing Education. In diesem interdisziplinären Weiterbildungsprogramm erfahrt ihr alles rund ums Thema Katastrophenmanagement. Wie kann man Katastrophen verhindern? Was haben die Behörden und Einsatzorganisationen im Katastrophenfall genau zu tun? Und wie wird der Normalzustand wiederhergestellt? Womit müssen wir in Zukunft rechnen? Besonders spannend ist die Weiterbildung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung, Polizei, Bundesheer und Bedienstete der öffentlichen Verwaltung. Am 23. April und am 22. Mai findet der Infoabend statt, in hybrider Form, in Wien und online. Dort hört ihr alle wichtigen Fakten und ihr könnt auch Fragen stellen. Mehr Details findet ihr unter www.oerisk.at.
Ende.
eine ganze Menge an Ländern zusammengeschrieben. Ja. Slowenien, das war ein Einsatz, wo du dabei warst, Blackout-Einsatz oder der Eiseinsatz, ganz bekannt. Das war dein erster Einsatz in Bosnien, Hochwasser, Kroatien, Hilfstransporte nach dem Erdbeben. In Rumänien warst du mehrmals mit Hilfstransporten für die Ukraine, wo Feuerwehrgüter hintransportiert worden sind. Tschechien, damals der Wirbelsturm, Frankreich, Waldbrand. In Polen auf einer einwöchigen Übung, in Warschau zum Thema Waldbrand. Portugal warst du zweimal eine Woche auf Waldbrandausbildung. Also das ist eine unglaubliche Liste für 20 Jahre. Du bist da regelmäßig unterwegs. Der erste Einsatz, den ich erwähnt habe, war 2014 in Slowenien. Blackout.
Ja, also es war für uns eigentlich nicht vorstellbar, was uns erwartet, dass wirklich große Landesteile ohne Stromversorgung ist. Es war das Thema Blackout noch nicht so aktuell wie in den letzten Jahren. Wir haben eigentlich mit dem Schlimmsten gerechnet. Wir schlafen da irgendwo in einer Garage im Schlafsack und müssen halt von der Hand in den Mund leben. Und da haben wir eigentlich gemerkt, nachdem wir im Land vor Ort waren, dass die sehr gut aufgestellt sind, zivilschutztechnisch. Wir waren in einer Zivilschutzkaserne untergebracht, die Notstrom versorgt war. Wir haben Betten gehabt, es war warm, wir haben Licht gehabt, wir haben warme Duschen gehabt. Das war für uns eigentlich unvorstellbar. Rundherum war finsteres Land. Wir haben dann begonnen, in den verschiedenen Ortschaften nach einer Prioritätenliste Stromaggregate zu installieren. Und die sind teilweise aus den verschiedensten europäischen Ländern angeliefert worden, in diesen Ortsteil, wo wir untergebracht waren. Das Ortschaft war Logadeck. Und wir sind dann von dort rausgefahren und haben das dann installiert und betreut. Und für uns war das am Anfang beklemmend. Jedes Mal, wenn wir zurückgekommen sind in unser Quartier, war unser Quartier der hellste Punkt im Umkreis von mehreren Kilometern. Und wir haben dann schon gedacht, na, die Bevölkerung wird irgendwann dann einen Aufstand machen. Wir besorgen oder wir liefern allen anderen Energie und dort, wo wir untergebracht sind, die bekommen nichts, denn die sind nach einer Prioritätenliste erst nach mehreren Tagen angeschaltet worden und das Netz. Mhm. Also das war für uns absolut komplett überraschend.
Aber nicht und eure Entscheidung, das sind die Befehle, die ihr bekommt.
Richtig, das war der Zivilschutzverband. Man muss dazu sagen, der slowenische Zivilschutzverband hat wirklich eine taktische Aufgabe und nicht so wie bei uns eine beratende Funktion. Also der slowenische Zivilschutzverband war eigentlich unsere Einsatzleitung, das Ganze abzuarbeiten. Und beeindruckend war in dem Zusammenhang, wir haben natürlich genügend Treibstoff mitgehabt für unsere Gerätschaften, aber es sind sämtliche Tankstellen im Raum waren Notstrom versorgt. Wir haben rund um die Uhr überall einen Sprit bekommen. Es war für uns dann sogar ein Problem, dass wir nicht mit unseren vollen Gebinde wieder nach Hause fahren. Es hat jede einzelne Tankstelle funktioniert, zwar nicht der Shop, man hat aber auch im Bar bezahlen können und Betankung war immer möglich. Eine Situation, die was wir in Österreich heute noch nicht haben.
Man kennt den Einsatz ja unter Eiseinsatz. Durch diesen Eisregen ist es zu flächendeckenden Stromausfällen gekommen. Ein ganz essentielles Einsatzmittel war in diesem Fall dann das Notstromaggregat.
Also wir haben bei unseren Stromaggregaten, das waren lauter Insellösungen für die verschiedenen Ortschaften und da hat es keine Querverbindungen gegeben, haben wir natürlich zusätzlich Kapazitäten frei gehabt, aber die örtliche Einsatzleitung hat genau festgelegt, welches Haus wird wann wo dazugeschaltet. Und jetzt hat es natürlich Bewohner gegeben, die sind da mit hunderte Meter lange Kabeltrommel gekommen und haben gefragt, ob sie sich bei unserer Aggregate anstecken können. War für unsere Mannschaft kein Problem, es gibt noch freie Kapazität. Also intervallmäßig ist die Polizei kontrollieren gekommen und wenn die gesehen haben, da steckt jemand da, und der noch nicht dran war mit der zur Verfügungstellung des Stroms, sind die hergegangen, die haben nicht nur die Kabeltrommel konfisziert, sondern die sind sogar zerhackt worden, damit er das nicht ein zweites Mal macht. Mhm. Also für uns eigentlich unvorstellbar. Wir waren auch in größeren Ortsteilen und Postojna war die Bezirkshauptstadt. Da sind verschiedene so Schaltzentralen beschickt worden mit dem Strom und mit der Energie. Und nebenbei waren Wohnblöcke mit zig und dutzenden Wohnungen und die waren nur stromlos. Jetzt sind in irgendwelche Stadtteile ist der Strom, hat der funktioniert und direkt dort, wo der abgegeben wurde, ist, die Häuser waren nicht eingeschalten und die Bevölkerung hat das eigentlich voll hingenommen, ohne dass ein Aufruhr war. Das, was man bei uns immer so als Horrorszenario hört, also da beginnen dann die Aufstände, das war dort nicht einmal im Ansatz zum Erkennen. Und ein kleines Detail, wenn wir hinkommen sind in die ersten entlegenen Ortschaften, wir sind einmal begrüßt worden, man hat einmal was essen und trinken müssen, wir haben mit unserer Arbeit gleich gar nicht beginnen dürfen, weil die gesagt haben, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Die haben mit Nachbarschaftshilfe gearbeitet. Es hat ein paar private Stromaggregate gegeben. Die haben sie sich immer stundenweise ausgeliehen. Also nichts mit Anarchie. Und nach zwei Tagen, das war eine ganz spezielle Ortschaft, wie wir wieder hinkommen sind, haben wir von der Weiten schon gesehen, das Stromaggregat geht. Das haben wir gedacht, na, die werden uns wahrscheinlich jetzt mit Steinwürfe empfangen, weil wir da das Stromaggregat nicht geht. Wir sind wieder herzlich willkommen worden. Wir haben wieder mal essen und trinken müssen. Die haben gesagt, ja, jetzt haben wir ein paar Stunden Strom gehabt. Das war nett. Wenn es wieder kriegt, das geht's wieder weiter. Also,
ach so.
Unvorstellbar eigentlich. Nach unseren Maßstäben und was man hört, wie die Anarchie ausbricht.
Das kann man sich echt nicht vorstellen. 2014 war das, 10 Jahre her in etwa. Im selben Jahr war dann schon dein zweiter Auslandseinsatz, ein paar Monate später nur, in Bosnien. Und ein ganz bekanntes Detail von der Alarmierung oder vom Einsatzbefehl, bis ihr wirklich ausgerückt seid, sind nur 4 Stunden vergangen.
Das war auch für mich überraschend. Und vor allem, es war eine kleine Partie. Parallel dazu hat es in Niederösterreich bzw. in Österreich Hochwassersituation gegeben. Und da war die große Gefahr, dass man sagt, man schickt jetzt österreichische Kräfte ins Ausland und das ist noch ein eigener Bedarf. Also der Ball wurde hier sehr flach gehalten. Und es war auch ein kleines Element. Ich war nur mit insgesamt 12 Feuerwehrleuten aus Niederösterreich im Einsatz. Wir haben 4 Boote betrieben, haben dann noch Verstärkung gekriegt durch 33 Personen von der österreichischen Wasserrettung aus 5 verschiedenen Bundesländern, von Niederösterreich bis Tirol. Und wir waren also nur diese 45 Mann. Und das erste Zusammentreffen war überhaupt in Spielfeld. Ich habe nur einen einzigen von dieser Feuerwehr gekannt, der da mitgefahren ist. Für alle anderen waren für mich Neuland, beziehungsweise ich war für die Neuland. Und dass das als Team ab dem ersten Moment funktioniert, das ist eigentlich das Unglaubliche. Mir ist nachher bestätigt worden, mein Erfolgsrezept war, das war so gewohnt vom Militär, wie in Spielfeld das erste Zusammentreffen der Kräfte war, habe ich mal jeden mit einem Handschlag begrüßt, was für mich in meinen Augen selbstverständlich war. Und die anderen haben natürlich befürchtet, was kommt da jetzt für ein Cowboy aus Niederösterreich, der bei uns das Kommando übernimmt. Und wie die gesehen haben, man spricht normal und man begrüßt jeden Einzelnen persönlich und freut sich, dass wir gemeinsam in Einsatz gehen können, haben die gesagt, ab dem Zeitpunkt sind sie hinter mir gestanden. Und also eine ganz unbeachte oder eine ganz einfache Maßnahme hat eigentlich bewirkt, dass so ein Einsatzsystem und so ein Team funktioniert. Das war für mich absolut eine Bestätigung im Nachhinein. Das habe ich gar nicht geglaubt, dass so einfache Sachen, was die auslösen können in der Gruppendynamik.
Woran liegt das genau, glaubst du? Geht es da um die Wertschätzung oder geht es da um den Respekt, den du den Kameraden gegenüber bringst? Was ist es?
Es ist, glaube ich, ein Teil von überall. Und aus der Sehen, man ist gewillt, gemeinsam was zu lösen. Es kommt nicht irgendwo ein Überguru, der glaubt, der hat diese Sache erfunden, sondern es ist ein gemeinsames Abarbeiten. Und also diese natürliche Autorität, das hat sich so einfach für mich ergeben, wie man es zwar in den Schulbüchern und in den diversen Lehrmeinungen immer wieder hört, aber so gelebt, das war für mich das Beeindruckende jetzt überhaupt. Und hat sich dann bei sämtlichen weiteren Einsätzen und Übungen, was ich gehabt habe, genauso bestätigt. Also wenn man, ich sage jetzt, es ist jetzt gerade ein Unwort, sich normal begibt und nicht irgendwo so groß auf einen hohen Ross, sondern das Gemeinschaftliche in den Vordergrund stellt, das ist eigentlich das Erfolgsrezept für jeden Führer.
Die Kommunikation auf Augenhöhe.
Genau.
Was habt ihr erlebt dann in Bosnien, wie ihr angekommen seid?
Ja, es war natürlich schon mal für Mache überraschend, die Sicherheitsbelehrung, die was ich dann noch in Spielfeld durchführen musste. Bosnien war und speziell an dieser serbischen Grenze, wo wir gearbeitet haben, das war ein serbischer Grenzfluss auch großteils, eine extrem akute Minenlage. Die Minen haben sich natürlich durch die Hochwassersituation und die Dammbrüche unbekannterweise verlagert. Jetzt hat man keine genauen Aussagen mehr treffen können. dass das ein Thema ist, da ist natürlich einmal ein großes Aufschauen gewesen. Und wenn man dazu sagen muss, egal wo wir hingehen, ihr steigt nicht einfach aus dem Boot aus, wo unter euch noch ein Wasser ist, wenn man nicht weiß, was drunter liegt. Mhm. Also das ist eine gefährliche Geschichte.
Und mit dem rechnet man nicht, also Hochwassereinsatz. Man kann sich in etwa vorstellen, wie wird das sein? Aber mit Minen muss ich nicht rechnen, oder?
Richtig. Und jetzt war für mich dann auch die Überlegung, wenn jetzt einer sagt, okay, das nehme ich nicht in Kauf, dann fahrt er nicht mit. Ich habe aber als Kampfmittelräumer eine Ausbildung gemacht beim Militär. Also ich habe gewusst, um was geht. Ich habe das Ganze gekannt, habe das auch vermittelt. Und somit haben die jetzt wieder gesehen, das war aber im reiner Zufall, dass auch ich mit dieser Kampfmittellage betraut bin und die gesamte Munition kenne. Ich war auch zweimal für 6 Monate im Kosovo-Einsatz. Da habe ich genau mit dieser Munition zu tun gehabt. Also damit kann man ein bisschen einfacher umgehen und sie haben auch dahingehend ein Vertrauen gehabt zu mir. Das Gleiche war dann die Situation vor Ort. Nach mehreren Tagen ist uns gelungen, zu Minenkarten zu kommen von dem Gebiet, wo wir eingesetzt waren, die natürlich nur mehr bedingt aussagekräftig waren. Und der örtliche Chef, was dort für diese Kampfmittellage verantwortlich war, der hat sich auch gedacht, da steht ein niederösterreichischer Feuerwehrmann, was fängt der mit einer Minenkarte an, was soll der machen?
Musst du da jedem neu erklären, dass du eigentlich fachkundig
genau,
bist?
Genau, jetzt habe ich ihm versucht, das zu erklären, dann hat er mal abgetestet, hat mir mal verschiedene Kennwerte und Daten und Aktionen, was halt solche Minen machen, vorgeworfen und hat einmal geschaut, stimmt das überhaupt? Und dann, wie er halt nach ein paar Minuten Gespräch geredet hat, okay, der weiß, von was er redet, auf einmal sind wir dann Best Friend und wir haben jede Unterstützung in der Art gehabt. Also das war aber reiner Zufall, dass die Ausbildung zusammenpasst hat. Ich glaube, das war kein Entscheidungskriterium, dass ich Einsatzleiter geworden bin für diesen Einsatz.
Bei der Ankunft in Bosnien war dann mit Ruhezeit auch nicht viel.
Ja, also wie gesagt, wir haben sofort begonnen mit den Einsätzen und da ist natürlich diese Herausforderung, es ist unbekanntes Gewässer, es ist finster. Ich habe müssen auf insgesamt 4 Ortschaften die Boote aufteilen und jetzt haben wir sie Stunden vorher erst ins Spielfeld zusammengefunden. Wir hatten keine Funkverbindung, zum Teil war bis zu 2 Kilometer haben die rausfahren müssen in die Finsternis. Jetzt ist natürlich als Einsatzleiter immer ein flaues Gefühl, was ist, wenn jetzt was passiert und wie kommen die zurück. Aber wir haben bereits in der ersten Nacht über 20 Menschenrettungen gehabt. Also das ist wirklich beeindruckend. Dann parallel war immer die große Gefahr des Dammbruches. Und also es gehen dann da sehr viele Gedanken durch den Kopf, wie wieder die gesamte Mannschaft versammelt war und wie wir in die Unterkunft fahren haben können. Also das ist einmal ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen. Dann haben wir gemeinsam erfolgreich was bewältigt. Das war natürlich auch das Glücksgefühl und das war das Erfolgsmoment für die weiteren Einsätze, denn wir schaffen das. Das andere war dann in der Früh. Und da war halt ein interessanter Aspekt, nicht nur, dass wir dann am zweiten Tag noch fast keinen Schlaf wieder rausgefahren sind. Parallel, da weil wir draußen waren, habe ich so ein kleines Versorgungselement von 3 Personen zurückgelassen in dieser Unterkunft. Kam ein Funkspruch, dass soeben wieder ein Dammbruch war und unsere Unterkunft 1 Meter hoch schon bereits geflutet ist. Wir haben unser ganzes Gepäck hingehabt. Jetzt habe ich Teile der Mannschaft abziehen müssen mit einem schweren LKW mit Kran. Die sind wieder zurück, haben unser gesamtes Hab und Gut geborgen.
Schauen, das war wirklich schon alles unter Wasser?
Es war bereits unter Wasser. Dass wir eine neue Einsatzstelle oder eine neue Logistikbasis beziehen können. Nichtsdestotrotz hat der Menschenrettungseinsatz weiter funktionieren müssen. Also unsere Boote waren, alle 8 Boote waren gleichzeitig im Einsatz und ein Teil der Mannschaft, was entbehrbar war, haben unsere Unterkunft eigentlich evakuiert und einen neuen Platz gesucht und wieder aufgebaut. Also das sind ein paar Sachen gleichzeitig zusammengekommen.
Wenn du glaubst, das ist eh schon.
Es war eine Herausforderung. Mhm.
Wie reagieren die Menschen da vor Ort? Die sitzen da in ihren Häusern, auf ihren Dächern, warten auf die Rettung und dann kommt ein Boot und dann merkt man, der spricht Deutsch oder Englisch.
Das war komplett strange, wenn man so sagen will. Das war auch wieder für uns eine neue Erfahrung, denn der Großteil wollte sich nicht retten lassen. Die haben die Kriegsjahre hinter sich gehabt, die wollten das Eigentum nicht in den Stich lassen. Wir haben dann ein paar Evakuierungen nicht durchführen können, weil sie die geweigert haben. Dann ist beschlossen worden, in Absprache mit der örtlichen Einsatzleitung, wir bekommen Polizeibegleitung mit. Zum Teil haben wir dann pro Boot einen Polizisten gehabt, weil die Personen waren zum Teil auch bewaffnet. Und jetzt fahren wir dann in dunkle Ortschaften, wo kein Licht geht, weil durch die Hochwassersituation ist Blackout, und Mache haben mit Waffengewalt ihren Besitz verteidigt. Jetzt hat man einmal Verbindung aufgenommen über die örtliche Polizei. Die haben denen einmal bekannt gegeben, dass da der österreichische Feuerwehr ist, die nur helfen wollen und nicht, dass da Plünderer mit den Booten durch die Ortschaft fahren. Dann ist es uns gelungen, einen Teil der Personen rauszubringen. Interessante Erlebnisse waren, Mache wollten nichts mitnehmen an Habu-Gut, sondern nur die Waffen und die Munition, weil das braucht er wieder. Das war das Einzige, was gerettet werden wollte. Eine Situation haben wir gehabt, da wollte eine Frau mit ihren Kindern gerettet werden. Der Mann hätte das nicht zugelassen. Jetzt haben wir im Vorfeld nur Polizei zu dem Grundstück gebracht. Die haben das Haus gestürmt, den Mann festgenommen. Dann haben wir überhaupt die Möglichkeit gehabt, dass wir die Personen rausholen. Also es war in der Dunkelheit rausfahren und in den Ortschaften herumfahren, war immer mit einer dieser Einheimischen, der in jedem Boot war, hat immer laut und deutlich geschrieben, österreichische Feuerwehr und wir sind hier zum Helfen und nicht zu plündern.
Ich meine, jetzt habt ihr das einmal nichts geschlafen. Die eigene Unterkunft unter Wasser, irgendwo Minen, die es von A nach B schwemmt. Du hast kein Licht, kannst dich nicht verständigen, weißt nicht, wie reagieren die Betroffenen. Also eigentlich funktioniert nichts, ja?
Genau.
Wenn man das so zusammenfassen kann.
Mhm. Und ein Erfolgsrezept war natürlich auch, wir waren ja 12 Feuerwehrleute aus Niederösterreich und 33 von der Wasserrettung. Und wir haben nur diese Bootsbesatzungen und Bootsfahrer gehabt. Die Wasserrettung war auf Menschenrettung und mit dementsprechend auch die Überlebensanzüge ausgestattet. Jetzt haben wir dann wirklich gemischt. Es hat kein einziges Boot gegeben, wo nur Feuerwehrleute oder nur Wasserretter waren. Und das hat uns unheimlich geholfen dann. Also das hat viel weitergebracht. Eine weitere Herausforderung war, es hat zwischenzeitlich Dammbrüche gegeben. Jetzt habe ich auch Teil des Personals abstellen müssen an tiefer gelegenen Straßen, wo wir wieder zurück müssen, dass die Erkundung durchführen, können wir überhaupt mit unseren eigenen Fahrzeugen wieder zurück oder sind wir dann selbst eingeschlossen. Zweimal haben wir sie eben selber abbrechen müssen, weil sonst hätten wir unsere eigenen Fahrzeuge nicht rausgebracht. Also es war eigentlich permanent ein Kampf mit sämtlichen Varianten, was es gibt. Also würde man diese gesamte Summe an Herausforderungen in einem Planspiel unterbringen, würde das als überladen und als kitschig beurteilt werden.
Das kann ich mir vorstellen.
Weil ein anderes Detail, ich habe die Verpflegung für mehrere Tage mitbekommen. Ein LKW war rein mit Verpflegung. Wie wir unten dann ersten Tag mit Tageslicht das erste Mal dazu übergegangen sind, okay, für uns die Verpflegung auszupacken, sind natürlich sofort zig Personen aus der Umgebung da gewesen, die haben alle Hunger gehabt, weil sie nichts gehabt haben. Jetzt ist uns nichts anderes übrig geblieben, als wir, dass wir die ganze Verpflegung, was wir mit haben, hergeben. Dann ist das Hilfeansuchen raufgegangen an den Landesführungsstab. Wir brauchen einen eigenen Versorgungsdienst, der vor Ort kocht. Und dann ist nach zwei Tagen ist dann der Versorgungsdienst runtergekommen. Und das war wieder so typisch für Niederösterreich. Der Versorgungsdienst hat dort örtlich einkauft, hat rund um die Uhr Verpflegung zubereitet. Und wir waren eigentlich im Umkreis, sage ich, von 200 Kilometern die einzige Versorgungsstelle, die 24 Stunden am Tag funktioniert. Es waren insgesamt 7 verschiedene Nationen im Hochwassereinsatz. Und sämtliche haben angefragt bei uns, ob sie bei uns mitessen dürfen. Da hat es Trupps und Teams gegeben, die haben bis zu 150 Kilometer Umweg in Kauf gemacht, weil sie gewusst haben, bei den Österreichern gibt es was zum Essen. Mhm. Jetzt haben wir dann eine Zusatzgenehmigung gebraucht, dass wir mehr einkaufen dürfen. Also wir waren dann eigentlich die Anlaufstelle für alle Hilfsorganisationen in Bosnien.
Mhm. Restaurant zum roten Auto.
Genau.
Ja, saubere Leistung. Wir haben vorher darüber gesprochen, auch wie das Team funktioniert. Jetzt waren in Bosnien mehr Mitglieder von der Wasserrettung als von der Feuerwehr mal in der ersten Abordnung. Und es war dein zweiter Einsatz 2014. 2000 bist du beigetreten, also dein zweiter Katastropheneinsatz im Ausland. Also du warst 14 Jahre dabei. Wie war das Dienstgrad technisch?
Ja, Dienstgrad war eben zu diesem Zeitpunkt noch Brandmeister, sprich Zugskommandant in der eigenen örtlichen Feuerwehr. Und beim Katastrophenhilfsdienst ist das so geregelt, da gibt es Dienstgrad unabhängig. Den eigenen Dienstgrad nimmt man mit. Und gerade in diesem Bosnien-Einsatz war eigentlich von der gesamten Mannschaft, die die Feuerwehr gestellt hat, der Dienstgrad niedrigste. Und hat dann natürlich, da ich ja bis auf einen Mann, der dann mein Stellvertreter war, der aber auch bereits mehrere Dienstgrade über mir war, niemand gekannt. Und jetzt ist natürlich die Situation, wird das dann im Ausland akzeptiert, gibt es dann Führungsprobleme, aber da sieht man wieder die Professionalität der Feuerwehr. Ich habe in Spielfeld unter anderem nur rein einmal meine Feuerwehrkameraden gefragt, ob jemand mit meinem Dienstgrad ein Problem hat. Ich wurde vom Landesfeuerwehrkommandant eingeteilt als Einsatzleiter. Das war überhaupt kein Thema und somit war das Ganze vom Tisch. Also das spricht eigentlich für die Feuerwehr. Wir sind anders organisiert als wie das Bundesheer. Beim Bundesheer zählt der Dienstgrad vor der Funktion und bei der Feuerwehr zählt die Funktion vor dem Dienstgrad. Das ist eins von den wesentlichsten Unterschiede. Und ich muss sagen, das ist ganz angenehm arbeiten.
Das kann ich mir vorstellen.
Da zählt der Mann und die Kenntnisse und nicht, es kann sich niemand hinter dem Dienstgrad verstecken bei der Feuerwehr.
Und gerade bei dem Szenario, das da in Bosnien war, kann man froh sein, wenn das System so funktioniert, glaube ich.
Absolut. Und das waren dann, ich habe natürlich vorgestaffelt schon mehrere Inlandseinsätze gehabt. In diesen Jahren davor war halt fast regelmäßig, jedes Jahr sind wir zu Schneeinsätzen gefahren. Hochwasser war natürlich bei uns auch immer wieder ein Thema. Also da hat man sich schon die Grundfertigkeiten, die man braucht, für verschiedene Einheiten zu führen, schaffen können. Aber es ist relativ leicht. Also mit der Feuerwehr arbeiten ist ein Heimspiel.
Und ich meine, Know-how, da mangelt es ja wirklich nicht. 68 Kurse hast du belegt und das sind nur Feuerwehrkurse. Welche Orchideenfächer sind da dabei? 68, das muss man mal zusammenkriegen.
Es geht über Schadstoff, technisch, brandtechnisch, Atemschutz, also die gesamte Palette. Es gibt eigentlich nichts von der Feuerwehr, das, was ich nicht auch kursmäßig abgelegt habe.
Was ist der außergewöhnlichste Kurs, an den wahrscheinlich jetzt niemand denken würde?
Ich tue mir da wirklich schwer, weil ich hab eigentlich alles abgedeckt. Ich kann da jetzt wirklich gar nichts im Speziellen rausfiltern. Es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll Kurse bei der Feuerwehr, die ich nicht gemacht habe. Und wo man zum Teil die Kenntnisse, Sprengdienst habe ich bei der Feuerwehr nicht gemacht, aber beim Militär, da war ich Sprengmeister und Sprenglehrer. Also was man bei der Feuerwehr geführt hat, habe ich dann übers Militär gehabt.
Wir haben so viele Länder aufgezählt. Magst du noch eins rauspicken?
Naja, ein weiterer interessanter Einsatz war natürlich Frankreich voriges Jahr. Bei diesen Waldbränden.
Da haben wir sogar eine ganze Folge, wer da im Anschluss reinhören möchte. Folge 17 war das.
Ja, also das war erstens einmal schon begonnen bei der Anreise, weil wenn man mal gute, also zumindest 30 Stunden reine Anmarschzeit hat, bis man ins Einsatzgebiet kommt, dann war natürlich die Herausforderung von den Franzosen, da kommen wieder irgendwelche wilden Typen aus Österreich. Was können die? Kann man die alleine lassen? Die haben uns natürlich den ersten Tag auch beobachtet, wie wir draußen im Einsatz waren. Dann haben die gesehen, wir verstehen unser Geschäft. Und ab dann haben wir dann nur mehr Koordinatenmeldungen bekommen, Kartenmaterial, Aufträge. Wir sind alleine rausgefahren und haben die Einsätze abgearbeitet.
Fremdsprachenkenntnisse bei den Franzosen. Können wir da dann auf einmal Deutsch und Englisch?
Oder? Also das war, die Englisch war überhaupt kein Thema. Sie haben sich natürlich auch mit Deutsch bemüht. Und das hat bereits begonnen bei den Grenzübergängen. Da gibt es diese Überkopfweise auf den Autobahnen. Und da ist bei jedem, wo wir durchgefahren sind, die haben uns ja natürlich mit den Kameras verfolgt, überall gestanden, herzlich willkommen österreichische Feuerwehrleute. Super. Also alles in Deutsch und wir freuen uns, dass ihr hier seid. Die Polizisten, wir haben Polizei und Gendarmerie-Eskorte gehabt bis zum Einsatzgebiet und auch beim Nachhausefahren. Die haben auf ihre Handys Apps montiert gehabt zum Übersetzen und die Fragen, die sie an uns gehabt haben, wann wollen wir Pause machen, wann wollen wir bedanken und die Information ist alles über diese Apps gegangen. Also die haben sich alle bemüht, mit uns Deutsch zu sprechen und der Höhepunkt war, wie wir nach Hause gefahren sind, haben wir in Colmar, das ist an der deutschen Grenze auf der französischen Seite, haben wir in einer Feuerwache übernachtet. Das ist eine relativ große Feuerwache. Die haben uns dort alles erklärt und alles vorbereitet, perfekt. Die haben örtliche Lehrerinnen engagiert, die Deutsch lehren, damit die mit uns in Deutsch sprechen können. Und das ist Elsass-Lothringen und das war dann auch so interessant. Ein Großteil von diesen Feuerwehrleuten spricht Deutsch, weil das ist nur aus den früheren Geschichten, sind die eigentlich deutschsprachig, wie sie die Französischsprachigen verabschiedet haben und dann nur mehr diese, was auch als Zweitsprache Deutsch haben, dann ist überhaupt in Deutsch gesprochen worden und das rein in Frankreich. Also jeder, der mal in Frankreich Urlaub gemacht hat, weiß, was das mit Deutsch bedeutet. Aber
ja, die müssen mit euch mitfahren.
Ja, genau. Es war überhaupt kein Thema. Also das Bemühen der Franzosen, mit uns zu kommunizieren, war gigantisch. Und wo das mit Deutsch und Englisch nicht gegangen ist, Die Bauern haben uns unterstützt mit Traktoren und Großgerät. Dann hat man irgendeine Skizze gemacht, mit Hände und Füße gesprochen. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert hat, ist mir zweimal passiert, hat uns der gedeutet, wir sollen warten, der ist weg. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten ist er mit irgendjemandem gekommen, der entweder Deutsch oder Englisch gesprochen hat und die Kommunikation ist wieder vorhergestellt gewesen.
Apropos Französisch, in Belgien warst du auch unterwegs.
Ja. Belgien war interessant, das ist ein Hochwassergebiet. Berühmtheit hat er das erlangt. Auf der deutschen Seite war das in den Ahrntal, wo es die vielen Toten gegeben hat. Das Gebiet, wo wir auch durchgefahren sind. Und in Belgien gibt es das Problem zwischen den Flämen und Wallonen, die zum Teil nicht sprechen miteinander. Also das war eine Herausforderung. Die belgische Einsatzleitung war natürlich mit so einem großen Ereignis absolut überfordert. Da sind überhaupt nur 3 Mann in dieser Einsatzleitung gewesen, wo mehrere Nationen dort die Hilfe angeboten gehabt haben. Wir sind eigentlich mit rausgefahren mit dem Ziel, mit den Booten Menschenrettung durchzuführen. Und die haben das Ganze abgearbeitet nach dem Plan, wie sie die Hochwasserwelle ergeben hat. Das heißt, wir sind eigentlich immer hinter den Hochwasser hergefahren. Wie wir hinkommen sind, war das Hochwasser weg. Es waren nur mehr die überfluteten Gebäude und verschlammt. Und wir haben halt den Auftrag gehabt, diese Gebäudeteile zu suchen. Wir haben unter anderem auch eine Frau gerettet, die bereits die bettlägerig war und bis zur Bettkante ist das Hochwasser gestanden. Und die Bevölkerung hat relativ wenig aufeinander geachtet. Das war auch so ein Beispiel. Da waren mehrere einzelstehende Gebäude. Ein paar Häuser sind bereits instand gesetzt worden und genügend Sperrmüll heraus. Wir haben da gefragt über unseren belgischen Verbindungsmann, ob wir nur irgendwo helfen können. Die haben gesagt, nein, alles in Ordnung. Wie wir dort abrücken wollten, ist ein junges Mädchen zu uns zugekommen und hat uns händeringend ersucht, dass wir nach ihre Eltern schauen, weil die Mutter bettlägerig ist. Bedeutet auf eines dieser Gebäude, wo die Nachbarn gesagt haben, da ist alles in Ordnung. Wir sind dann in das Gebäude vorgedrungen und da ist die Frau noch bis zur Bettkante im Wasser gelegen und bereits seit über 2,5 Tagen. Ihr Mann, der ist eben nicht Bewegung können, die waren noch drinnen. Die haben wir dann rausgebracht und gerettet. Also da hat man gesehen, das war für die Nachbarn eigentlich egal. Aber das dürfte auch irgendwo mit dieser Sprache zu tun haben. Und eine weitere Besonderheit war, wir haben dann eine weitere Ortschaft den Auftrag bekommen zu durchsuchen und wir gehen da durch mehrere Häuser durch. Da war die Aufräumungsarbeiten eigentlich schon relativ weit gediehen und dann spricht uns einer sogar auf Deutsch und fragt, was wir da eigentlich wollen. Sagen wir, ja, österreichische Feuerwehr, wir sind da dafür den Hochwassereinsatz zur Unterstützung. Sagt er, nein, in dieser Ortschaft gibt es kein betroffenes Haus mehr und keine Leute. Was wir dann da noch machen, sagen wir, ja, der belgische Verbindungsmann ist dabei. Ja, der hat gesagt, wir müssen eine Liste abarbeiten. Und da habe ich gefragt, na gut, gibt es die Möglichkeit, dass man mit dem Bürgermeister redet? Sagt er, ja, er wird uns den Bürgermeister besorgen. Er ist mit dem Bürgermeister gekommen. Der war hoch erfreut, dass er uns sieht. Wir waren nach 3 Tagen die ersten offiziellen Kräfte, die dort überhaupt in dieser Ortschaft mit dem Bürgermeister Verbindung aufgenommen haben. Die belgische Feuerwehr war dort zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht im Einsatz. Der hat uns dann unheimlich gedankt. Wir haben das dann abarbeiten können und hat dann den eigenen belgischen Verbindungsoffizier gesagt, sagt er so sollte das ausschauen. Da kommen Verbinder, also da kommen Hilfskräfte. Man nimmt zuerst mit Bürgermeister Verbindung auf und geht dann in den Ortschaft in Einsatz. So wie es bei uns eigentlich üblich ist. Mhm. Also es war unglaubliche Situation. Das sind
wirklich die Basics offenbar, ja?
Unglaubliche
Situation. Was das mit dieser Sprachsituation, die du erwähnst, also die Sprache verbindet oder die trennt?
Genau. Und das war mit der gegenseitigen Hilfe. Und das bringt mir noch einmal zu dem vorherigen Frankreich-Einsatz. Das war auch so ein Thema. Zwischen Nord- und Südfrankreich herrscht ebenfalls nicht unbedingt das beste Einvernehmen. Eine Masse der französischen Feuerwehrkräfte aus dem Norden, das haben uns auch diese französischen Feuerwehrleute in Colmar bestätigt, wurden nicht eingesetzt im Süden, weil sie mit denen keine Verbindung haben. Da sind ausländische Feuerwehrkräfte gekommen, bevor man sämtliche Feuerwehrkräfte überhaupt aus Frankreich einmal einsetzt. Mhm. Das sind diese Sachen, was sie dann ausgibt bei diesen Sprachen und politische Situation. Mhm. Absolut. Mhm.
Ein Einsatz, über den ich auch noch gerne sprechen würde, ist der Wirbelsturm, der Tornado in Tschechien. Wir haben sehr viele Waldbrände, Hochwasser, aber Wirbelsturm, das ist was, ja, was durch den Klimawandel bei uns auch häufiger wird, aber das war schon ein Wirbelsturm, der den Namen auch verdient.
Genau, also das war ebenfalls für mich ganz überraschend. Der Landesfeuerwehrkommandant Stellvertreter, Bauer Martin, ruft mich an, irgendwann um 20 Uhr und sagt, ich müsste mich sofort zusammenpacken, ich muss sofort raus auf Tschechien, da war ein großer Tornado, und schauen und anbieten, was, wie könnte Niederösterreich draußen helfen. Da habe ich zwar schon gehört, dass in Schrattenbach in Niederösterreich ebenfalls Hagel und einen Einsatz gibt. Naja, dann habe ich nochmal gefragt, wohin genau. Ich habe mir halt den Namen gegeben, habe mir noch gefragt, wie viel darf ich mitnehmen? Hat er gesagt, ja, nimmt er 2, 3 mit. Und dann wieder das Interessante, ich habe da 3 Feuerwehrkameraden angerufen, die mit denen öfters Katastropheneinsätze mache, und erklärt, ja, jetzt fahren wir ein paar Tage auf Tschechien. Ich kann nicht sagen, wie lange es dauert, wo wir untergebracht sind, aber wir sollten in einer Stunde fahren. Und in einer Stunde ist das Team gestanden und wir sind in einer Stunde gefahren.
Da ist Soko Donau noch nicht einmal aus. Um 20.15 Uhr geht's los oder um 21 Uhr?
Und um 21 Uhr waren wir bereits zu viert unterwegs mit dem Auftrag, Verbindungsaufnahme draußen durchzuführen. Und wir wissen nicht, wie lange es dauert und was uns erwartet. Aber es war natürlich ein Katastrophenszenario, wie man es sich bei uns nicht vorstellen kann. Es hat da sehr viele Tote gegeben, und wenn gesamte Ortschaften nichts mehr da ist, also absolut nichts mehr da ist, also für mich als ehemaligen Soldat, wenn die Artillerie wütet, schaut das nicht ärger aus.
Unglaublich. War noch, glaube ich, ein österreichischer Notarzthubschrauber im Einsatz.
Genau, das war für uns und auch österreichisches Rotes Kreuz. Also wir haben Dutzende Rettungsauto getroffen, die was beim Rausfahren waren, beziehungsweise wieder beim Reinfahren. Also die Nachbarschaftshilfe hat funktioniert. Und im Endeffekt, man hat gesehen, also das ist auch schon wieder mehr westlich orientiert. Die Feuerwehr da draußen ist genauso aufgestellt wie bei uns. Es sind auch Katastrophenhilfszüge bereits im Einsatz gewesen. Also das war wirklich ganz gut organisiert. Es hat auch gegen Plünderungen sehr viele Straßensperren gegeben. Die Ortschaften waren bewacht. Also die hat man gemerkt, also die haben das wirklich im Griff. Und unsere Hilfe war definitiv nicht erforderlich. Aber wir haben sie alles anschauen können und dokumentieren. Aber es ist absolut beklemmend, wenn man sieht, was dort für Schaden angerichtet worden ist und was da für Leid gegeben hat.
Und das alles so knapp vor der eigenen Haustür in Österreich, das war ja, der Einsatz in Tschechien war ja sehr nah an der Grenze.
Ja, also wir sind knapp 20 bis 25 Kilometer hinter der Staatsgrenze, hat das Schadensgebiet begonnen.
Also schon fast daheim eigentlich, ja. Wenn du zurückschaust auf diese mehr als 20 Jahre im Aktivdienst bei der Feuerwehr, und wenn du jetzt in den Ruhestand gehst und siehst, wie sich die Feuerwehr weiterentwickelt, ja, wie es auch weitergeht, wenn man selbst dann nicht mehr so im aktiven Dienst ist, was wünschst du dir für die Zukunft? Wie schaut die Feuerwehr der Zukunft aus, wenn du das aussuchen könntest?
Die Technik wird sich nicht aufhalten lassen, die Technik wird immer mehr werden, aber man darf nie den Mensch dahinter vergessen. Und das Erfolgsrezept, glaube ich, gerade bei der Feuerwehr ist dieses persönliche Engagement, diese Bereitschaft und der Wille, irgendwas gemeinsam durchzuführen. Das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Technik unterstützt, aber ohne dem Personal und ohne der Bereitschaft, was die gesamte Mannschaft liefert, wird das nicht funktionieren. Und das Netzwerken ist generell gut, und gerade in der Feuerwehr muss man schauen, dass man wirklich über den Tellerrand schaut. Und so wie es früher war, mein Feuer und dein Feuer, das hat im Katastrophenhilfsdienst absolut nichts verloren. Und man muss einfach bereit sein, sie wirklich voll einzubringen. Also wie gesagt, das Menschliche ist eigentlich der Erfolgsfaktor.
Robert Pölz, vielen Dank für die Einblicke. Danke, dass du da warst heute.
Gern geschehen.
Und wer jetzt mehr über Auslandseinsätze hören möchte, in der 17. Folge im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden, da haben wir über den Auslandseinsatz, über den Waldbrand in Frankreich gesprochen. Auch da war Robert Pölz dabei. Klickt euch gerne durch die vielen Podcast-Folgen. Viel Spaß beim Hören, und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, Servus und gut wär's.